Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 9. November 2008. Es ist die zweite Predigt aus der Reihe Das Beste kommt noch mit dem Thema Was kommt nach dem Tod? Spricht Pastor Friedmann Burkhardt.
Der Vater vom Fritzchen sagt, der Chef vom Vater vom Fritzchen sagt am Donnerstagmorgen, glauben Sie an die Auferstehung der Toten? Fritzchens Vater, ist nicht so. Komisch. Kurz nachdem Sie gestern zur Beerdigung Ihres Vaters weg waren, hat er angerufen. Das ist ein netter Witz, aber er zeigt in einem tiefen Ernst, er zeigt auf, wie viele über das Weiterleben nach dem Tod denken. Es hat im Grunde genommen kaum eine Relevanz. Laut einer Umfrage des Fossa-Instituts mit über 2000 jungen Deutschen zum Thema Leben nach dem Tod glaubt etwa ein Drittel, 37%, dass in irgendeiner Form es nach dem Tod weitergeht. Ein Drittel sagt ausdrücklich, nach dem Tod ist alles aus, und ein Drittel hat überhaupt keine Meinung dazu. Ich denke, dieses Ergebnis spricht für sich. Nach 2000 Jahren kirchlicher Verkündigung ist im Land der Reformation von den zentralen Inhalten christlichen Glaubens und auch einem gemeinsamen Gut allgemeiner Religiosität kaum etwas übrig. Merkwürdigerweise zahlen aber 65% der Deutschen ihre Kirchensteuer. Manchmal bin ich mit solchen Leuten zusammen, wir kommen ins Gespräch und dann erklären sie mir manchmal ganz genau, warum sie ihre Kirchensteuer bezahlen, obwohl sie diesen ganzen Glauben als bedeutungslos ansehen. Und manche sagen mir gerade heraus, also Herr Pastor, ich möchte doch wenigstens ein christliches Begräbnis haben. Das habe ich schon x-mal gehört. Das ist eine ganz, ganz starke Realität. Das ist doch eigentlich verrückt. Da ist ein christliches Begräbnis viel, viel wichtiger als die Frage, was mit uns nach unserem Tod geschieht. Die Bibel erzählt, auch zur Zeit Jesu haben Leute Witze gemacht über die Vorstellung, dass es nach dem Tod weitergeht. Eines Tages kamen ein paar Leute auf Jesus zu, die zu der Kategorie von Leuten gehörten, die jegliche Art oder jegliche Vorstellung, dass es nach dem Tod weitergeht, ablehnten. Und sie schildern Jesus einen ganz abstrusen Fall. Sie fragen ihn, Meister, Mose hat vorgeschrieben, wenn jemand stirbt und hinterlässt eine Frau, die keine Kinder hat, so soll sie der Bruder zur Frau nehmen und ihm Nachkommen erwecken. Nun waren es 7 Brüder. Der erste nahm eine Frau, der starb und hinterließ keine Kinder. Der zweite nahm sie und starb auch und hinterließ keine Kinder. Der dritte ebenso. Alle 7 hinterließen keine Kinder. Zuletzt, nach allen, starb auch die Frau. Und jetzt, Jesus, nun in der Auferstehung, wenn sie aufstehen, wessen Frau wird sie sein unter ihnen? Denn alle 7 haben sie zur Frau gehabt. Das ist natürlich ein Witz. Mit dieser höchst spekulativen Frage versuchen sie, Jesu Glaube an ein Leben nach dem Tod lächerlich zu machen. Im Grunde genommen geht es hier um 2 Fragen. Erstens eine ganz prinzipielle Skepsis, dass nach dem Tod überhaupt noch etwas kommt. Das ist so die Das-Frage. Und dann die zweite Frage, wie die Dinge nach dem Tod sein werden, die Wie-Frage. Heute haben wir die zweite Predigt in unserer kleinen Predigtreihe. Das Beste kommt noch. Es geht mir heute um eine Antwort auf die Frage, was kommt nach dem Tod? Und das Erste, was Jesus dazu sagt, ist ein ganz klares Ja auf die Das-Frage und die Aufforderung. Das ist mein erster Gedanke. Erkenne, nach Gottes Ordnung geht das Leben weiter. Erkenne, nach Gottes Ordnung geht das Leben weiter. Das Erste, was Jesus denen sagt, die meinen, mit dem Tod sei alles aus, ist, ihr irrt. Zweimal in diesem kurzen Text heißt, sagt Jesus, ihr irrt. Was macht Jesus an der Stelle so gewiss? Bis in meine Grundschulzeit hinein betrieben meine Eltern mit meinen Großeltern so eine kleine Nebenerwerbslandwirtschaft. Und im Herbst war Kartoffelernte und da waren alle gefordert, groß und klein. Und wie ich als Junge auf diesem Acker, sie hatten da nur einen Acker, wo sie Kartoffeln anpflanzten, als ich da immer wieder spielte, mir langweilig war und so gesehen habe, was da in der Erde ist, da sind mir immer wieder die Überreste von dieser Mutterkartoffel zwischen den neuen Kartoffeln aufgefallen. Und damals bekam ich als kleiner Bub eine Vorstellung, die mich bis heute begleitet, dass das Leben im Sterben und im Tod weitergeht. Aus solchen Erfahrungen mit den Abläufen der Natur gewinnt Jesus die Einsicht, nach Gottes Schöpfungsordnung geht das Leben nach dem Tod, über den Tod hinaus weiter. Gleichnishaft sagt er, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wenn Jesus denen, die ein Weiterleben nach dem Tod prinzipiell bestreiten, sagt, ihr irrt, gibt er damit eine klare Antwort auf die Das-Frage. Er lässt keinen Zweifel, dass er an ein Weiterleben nach dem Tod glaubt. Kein Schweigen oder Offenlassen der Frage, wie bei einem Drittel dieser Fossa-Umfrage. Auch kein Verneinen, wie beim zweiten Drittel dieser Umfrage. Jesus bekennt, nach Gottes Ordnung geht das Leben weiter. Aber lässt sich mehr sagen, als dass es weitergeht. Was sagt Jesus auf die Wie-Frage? Dazu ein zweiter Gedankenkreis. Rechne mit Gottes Kraft im Tod. Rechne mit Gottes Kraft im Tod. Viele Gläubige zur Zeit Jesu hatten sehr konkrete Vorstellungen, wie dies nach dem Tod weitergehen würde. Sie malten sich genau aus, wie es im Himmel und in der Hölle aussieht und was da alles geschieht. Ein Beispiel ist der Fall, den sie Jesus vortragen. Eine Frau ist 7-mal verheiratet, weil ihre Männer starben. Man hat überlegt, wie Gott dieses schwerwiegende Problem im Himmel löst. Für jeden, der normal denkt, wird hier der Glaube zur Karikatur. Jesus sagt im Blick auf derart spekulative Theorien, ihr irrt. Ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt, noch Gottes Kraft. Wenn sie von den Toten auferstehen werden, so werden sie weder heiraten noch geheiratet werden, sondern sind wie Engel im Himmel. Wenn Jesus sagt, dass im Himmel nicht geheiratet wird, sondern wir im Wesen Engeln gleichen, dann meint er, das Leben nach dem Tod wird völlig anders sein. Zerbrecht euch nicht Gottes Kopf. Eure Vorstellung ist viel zu sehr an das Irdische gebunden und an das menschlich Denkbare. Für Jesus ist Gott der Schöpfer und wir sind Geschöpfe. Und zwischen Schöpfer und Geschöpfe ist eine unüberwindbare Differenz. Paulus vergleicht das einmal mit dem Verhältnis von Töpfer und Ton und fragt, hat nicht der Töpfer Macht über den Tod? Das ist ein Appell, zerbrecht euch nicht Gottes Kopf. Wer Gott als Gott anerkennt, nimmt ernst, wenn er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Gedanken höher als eure Gedanken. Aber wenn wir uns dessen bewusst sind, was lässt sich in diesem Rahmen sagen auf die Frage, wie es weitergehen wird? Wenn wir im Neuen Testament lesen, ist das Erste, was wir bei Jesus und Paulus sehen, ihr Reden von der Auferstehung der Toten. Diese Vorstellung nimmt den Übergang vom Tod zum Leben in den Blick und stellt sich den Tod wie ein Schlafen vor. Das Weiterleben beginnt, indem der Tote aufersteht, so wie jemand aus dem Schlaf aufsteht. Wie Jesus betont Paulus, dass die Vorstellung einer Auferstehung ein Bild unserer hiesigen Welt ist und nur unvollständig darstellen kann, was nach dem Tod kommt. Darum unterscheidet Paulus dann auch den Leib vor und nach der Auferstehung und sagt, es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Die Unterscheidung in natürlich und geistlich soll heißen, das Leben nach dem Tod übersteigt unser Vorstellungsvermögen. Es ist da einfach etwas, das wir nicht in menschliche Kategorien bekommen. Mit diesem Bild vom Säen und Wachsen, das Paulus hier auch gebraucht, richtet er den Blick auf das, was im Tod bestehen bleibt. Unser Leben nach dem Tod knüpft an das erste Leben an. Es ist keine völlige Neuschöpfung. Und damit klingt eine zweite Vorstellung zum Leben nach dem Tod an, nämlich die Vorstellung von der Unsterblichkeit. Diese Vorstellung von der Unsterblichkeit betont drei wichtige Punkte biblischen Glaubens. Erstens, als Gott dich schuf, hat er dich unwiderruflich zu sich ins Verhältnis gesetzt. Denn Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde und Gott ist lebendig und deswegen ist ein Mensch nicht dem Tod ausgeliefert. Zweitens, indem Gott dich ins Leben rief, bist du nach Gottes Willen unaufgebbar eine Person, für die Gottes Zuspruch gilt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und drittens, der Tod kann diese Wirklichkeit, die für dein Leben gilt, nicht zerstören, denn es ist Gewissheit, dass weder Tod noch Leben uns von der Liebe Gottes trennen kann. Paulus kann sogar beide Vorstellungen, die von der Auferstehung und die von der Unsterblichkeit, in einem Atemzug nennen, wenn er übers Leben nach dem Tod sagt, denn es wird die Posaune erschallen, die Toten werden auferstehen und die Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Das Neue Testament sagt aber noch mehr, als dass es nach dem Tod durch Auferstehung und durch Unsterblichkeit weitergeht. Die ersten Christen waren überzeugt, dem Menschen ist es bestimmt, einmal zu sterben, aber dann das Gericht. Eine dritte Vorstellung im Blick auf das, was nach dem Tod kommt, ist die eines Gerichtes nach den Werken. Jesus spricht in etlichen Gleichnissen von einem universalen Endgericht am Ende der Zeit, bei dem er als Weltenrichter alle Völker versammelt und er wird sie voneinander scheiden, die Menschen wie Schafe von den Böcken. Auch Paulus lehrt neben der Rechtfertigung allein aus Glauben die Vorstellung eines Gerichtes nach den Werken, wenn er sagt, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat zu Lebzeiten, es sei gut oder böse. Wenn jetzt Jesus im Gleichnis vom Weltgericht, was ihr getan habt, einem dieser meinen geringsten Brüdern, zum Kriterium für den Eingang ins ewige Leben macht, geht es ihm um die Verpflichtung der Gemeinde zu radikaler Gastfreundschaft und Nächstenliebe hier und heute. Das heißt, Beim Reden übers Gericht geht es nicht um irgendwelche Enthüllungen und Informationen, wie es im Himmel oder der Hölle einmal aussehen wird. Auch nicht über Einzelheiten eines endzeitlichen Gerichtsprozesses, sondern es geht um tragfähige Lebensregeln hier und heute. In der Frage, wie es nach dem Tod weitergeht, verweist die Bibel auf die Grenzen menschlichen Denkvermögens. Wenn die Bibel vom Gericht, von Himmel und Hölle redet, geht es immer um der Sache nach, der Intention nach, der Absicht nach, um äußerste Warnungen davor, dass du den Ernst der Nachfolge verkennst und um Verheißungen, die dich in den Versuchungen des Alltags stark machen sollen. Wenn Jesus in seiner ersten Antwort dabei auf Gottes Kraft verweist, warnt er Gott auf unser Vorstellungsvermögen, auf unsere Vorstellungskraft festzulegen und fordert auf, rechne mit Gottes Kraft im Tod. Zerbrich dir nicht Gottes Kopf. Aber wie kann ich mit Gottes Kraft im Tod rechnen? Dazu ein dritter Gedankenkreis. Vertraue Gott und seinem Wort. Vertraue Gott und seinem Wort. Ein junger Mann, katholisch, vor einem halben Jahr hat er begonnen, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Ab und zu besucht er unsere Gottesdienste. Eines Tages fragt er relativ unvermittelt, rechnen Sie mit dem jüngsten Tag? War geschwind etwas perplex. Ich frage, was beschäftigt Sie? Und dann kommt heraus, vor 4 Wochen war die Beerdigung seiner Oma. Seither fragt er sich, wo bin ich in der Zwischenzeit zwischen Tod und jüngstem Gericht? Als Kind habe ich gelernt im Fegfeuer. Da würden so die Reste des Irdischen von mir gereinigt. Können Fürbitte und Ablass tatsächlich helfen, dass ich im Gericht bestehe? In solchen Spekulationen über das Leben nach dem Sterben sieht Jesus einen zweiten großen Irrtum. Er sagt, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt. Und dann erinnert er an die Verheißungen Gottes an die Väter und sagt, aber von den Toten, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buch des Mose bei dem Dornbusch, wie Gott zu ihm sagte und sprach, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen, ihr irrt sehr. Dieser Satz, wer ihn einmal zu Hause für sich noch mal liest, klingt tatsächlich etwas holprig. Aber Jesus sagt damit, Frieden und Ruhe über die Fragen um das Leben nach dem Tod gewinnst du nicht im Fürwahrhalten von irgendwelchen Theorien oder Lehrmeinungen, sondern einzig im Vertrauen. Gottes Verheißungen an Abraham, Isaak, Jakob oder Mose gelten auch mir. Und wo Gott dein Gott wird, kann das von nichts und von niemand aufgehoben werden, auch nicht vom Tod. Jesu Gewissheit, dass es nach dem Tod weitergeht, gründet also zweitens im Vertrauen auf Gottes Wort. Für viele ist das eine Frage, die sie beschäftigt. Wo werde ich sein, wenn ich gestorben bin bis zum jüngsten Tag? Luther oder Calvin, die Reformatoren, stellten sich diesen Zwischenzustand als sogenannten Seelenschlaf vor. Der Tod wird erlebt wie ein Schlafen und Erwachen dann am jüngsten Tag, als sei man eben eingeschlafen. Der Mensch fällt aus der Zeit heraus. Das heißt ja auch in der Bibel, 1000 Jahre sind wie eine Nachtwache. Aber auch wenn wir hier konsequent weiterdenken, merken wir, wir kommen an Grenzen unserer Vorstellungskraft. Vorhin haben wir gesehen, die Vorstellung von der Unsterblichkeit wird aus der griechischen Antike vom Christentum entlehnt, um wichtige Punkte neutestamentlichen Glaubens deutlich zu machen. Allerdings mussten die christlichen Theologen diese antike Vorstellung der Unsterblichkeit in einem Punkt ganz fundamental verändern. Für das Griechentum entzündet sich das höhere Leben der Menschen an einem göttlichen Seelenfunken, den der Mensch in sich trägt. Die Todesangst schwindet im Glauben an die Kraft der eigenen Seele. Für einen Christen bekommt das Leben Ewigkeitswert durch die Auferstehung Jesu und den Blick auf den Erlöser. Die Angst vor dem Tod schwindet im Vertrauen auf Jesus, auf seine Zusage: Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und liebe Freunde, dieses Vertrauen ist nötig, um wirklich Ruhe und Frieden über Fragen zu finden, die wir mit unserem Verstand nie ganz lösen können. Wie zum Beispiel die, wo sich die Verstorbenen aufhalten bis zum jüngsten Tag. Oder da kommt eine Mutter, ihr Sohn ist bei einem Motorradunfall tödlich verunglückt. Früher war er im Kindergottesdienst, dann hat er sich von der Kirche, dann auch von seinem Elternhaus ganz entfernt. Er ist kriminell geworden und ist nun im Rausch auf einen Baum gefahren und hat noch den Tod anderer mitverursacht. Und sie fragt: Wird er nun in der ewigen Verdammnis sein? Ich habe so für ihn gebetet, was kann ich tun? Ich tröste diese Mutter und sage ihr: Ich bin gewiss, ihr Sohn begegnet in der Ewigkeit dem Gott, der zum Beispiel dem Mörder Mose ein neues Blatt aufgeschlagen hat und ihn neu beauftragt hat. Ich bin überzeugt, ihr Sohn begegnet in der Ewigkeit dem Gott, von dem Jesus das Gleichnis vom verlorenen Sohn erzählt und sagt: Dort, wo der heimkommt, da nimmt ihn der Vater mit Freuden auf. Jesus sagt mit solchen Gleichnissen: Geduld und Barmherzigkeit sind Grundordnungen im Reich Gottes. Und diesem Wort vertraue ich, und ich glaube, dass Gott auch ihrem Sohn mit Gnade und mit Barmherzigkeit begegnet. Haben auch Sie Vertrauen? Denn für mich gibt es an der Stelle, in dem Zusammenhang, eigentlich zwei Gefahren. Erstens, du spekulierst auf Gottes Barmherzigkeit und nimmst die Verantwortung nicht ernst, die du für dein Leben trägst. Du denkst, Gott muss ja am Ende lieb sein. Wenn du so denkst, sagt dir die Bibel mit ihrem Reden vom Gericht: Pass auf, dass du dich nicht verrechnest. Pass auf, dass du dich nicht verrechnest, so wie manche Banker jetzt in den letzten Tagen sich verrechnet haben bei ihrem Spekulieren. Die zweite Gefahr ist, du tust Gottes Willen, aber nicht aus Liebe, sondern um zu zeigen, wie gut oder böse, wie gut du bist, oder aus Pflichtbewusstsein. Das Gericht ist für dich nur deswegen wichtig, weil es für dich einmal die Entschädigung bringt für die Strapazen der Nachfolge, für das Kreuz der Nachfolge. Wenn du so denkst, fragt dich die Bibel: Könntest du es aushalten, wenn Gott einmal am Ende der Zeiten, nur gedacht, wenn Gott einmal am Ende der Zeiten die Hölle aus Liebe leer stehen lässt? Könntest du damit umgehen? Wärst du dann eingeschnappt wie der Jona, als Gott Ninive verschonte und ihn fragte: Sollte mich nicht jammern, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Leute sind, die nicht wissen, was rechts und links ist, sollte mich das nicht berühren? Beide Haltungen, die der Gleichgültigkeit wie die eines Kadavergehorsams, die bringen dir keinen Frieden. Frieden findest du nur, wenn du Gottes Wort vertraust, wenn du anfängst zu glauben: Diese Welt ist gehalten von einem Schöpfer, und er ist größer als meine Vorstellung, und er wird mich im Leben und auch im Sterben halten. Er hat das gesagt in seinem Wort, und dem vertraue ich, dass er seine Verheißungen erfüllt. Kürzlich Zusammenhang mit der Vorbereitung zu diesen Predigten habe ich in einem kleinen Büchlein von Peter Hane, Wir haben Zukunft, gelesen. Und da berichtet er von einem 18-jährigen jungen Mann, der unmittelbar vor seiner Abiturprüfung die Diagnose bekommt, Leukämie. Und es ist klar, es geht jetzt unheimlich schnell. Dieser junge Mensch ist Christ, er wollte Medizin studieren und dann in die Mission gehen. Und jetzt das. Die letzte Zeit ist er zu Hause, und als ihn die Jugendlichen von seinem Jugendkreis zu Hause finden, da ist es für sie wie ein Schlag. Und doch werden auch sie erfüllt von der Gewissheit, die ihn erfüllt, dass er im Tod von Gott getragen und gehalten ist. Natürlich weint er. Natürlich hat er Schmerzen. Natürlich hadert er mit dem Schicksal. Aber er lebt in der Gewissheit, in der Jesus wenige Tage vor seinem Tod seinen Freunden verheißen hat: Wenn ich hinziehe, euch die Stätte zu bereiten, dann werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Für ihn wird Wirklichkeit, was der Glaube der ersten Christen ausmachte, die den Tod als einen Höhepunkt des Lebens sahen, weil er die Gemeinschaft mit Jesus vollendet, die hier im Glauben bereits begonnen hat. Eines Morgens betritt die Mutter das Zimmer. Wie sie die Vorhänge aufzieht, wird sie gewahr, dass der Junge gestorben ist. In seinen Händen hält er einen Zettel. Darauf hat er geschrieben: Noch eine kurze Zeit, dann ist's gewonnen. Dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen. Dann will ich laben mich an Lebensbächen und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Als Jesus nach dem Tod seines Freundes Lazarus dessen Schwester Martha trifft, sagt er zu ihr, sie aufzurichten, zu trösten: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und dann fragt er die Martha: Glaubst du das? Und Martha sagt: Ja, Herr, ich glaube. Das ist keine Sentimentalität. Das ist die tiefe Gewissheit derer, die mit Gott verbunden leben und wissen, das Beste kommt noch. Gestern, wie ich am Ende der Vorbereitung war, hat mich meine Patentante angerufen und mir gesagt, ihre andere Schwester, mit der sie zusammen gelebt hat, die so auch praktisch meine andere Patentante ist, die ist in der Nacht gestorben. Aber sie hat das in einer Art und Weise gesagt von gläubigen Menschen, für die wirklich der Tod kein Schlusspunkt ist, sondern weitergeht. Und da habe ich gedacht, in diesem kurzen Telefongespräch, es ist eigentlich schön, wenn wir diese Perspektive haben können. Jesus fragt auch dich: Glaubst du das? Antworte ihm, wenn wir jetzt miteinander beten. Treuer und barmherziger Gott, du Schöpfer unseres Lebens, ich möchte dir danken, dass du uns zusagst, uns im Leben und im Sterben zu halten. Danke, dass uns auch der Tod nicht von dir trennen kann, dass wir wissen, dass wir ewig leben werden. Danke für deinen Sohn Jesus Christus, der uns da so klar und deutlich bezeugt hat, und schenke auch uns den Mut, ein Zeugnis dafür zu sein. Herr, ich möchte dir danken für jeden, der heute Morgen hier ist. Du hast jeden hierher geführt und ich möchte dich einfach bitten, mach uns bewusst, dass das kein Zufall ist, sondern du zu uns reden möchtest. Herr, mach uns offen, dich zu hören, wenn wir jetzt in die Stille gehen. Ja, manche haben Angst vor dem Tod, vielleicht, dass alles aus sein könnte oder was sie dann erwartet. Ich möchte dich bitten, dass du den Glauben in ihnen entfachst oder stärkst, dass du sie in deiner Hand hältst. Herr, manche sind in diesen Fragen um den Tod, um Gericht oder was einfach danach kommt, so sehr auf ihre menschlichen Vorstellungen fixiert. Herr, mach sie davon frei und lehre sie, dir und ganz und gar zu vertrauen, mit deiner Macht zu rechnen und Frieden zu finden über diese Fragen. Herr, manche stehen vielleicht jetzt vor diesem Vertrauensschritt, erstmals oder einmal wieder. Gib ihnen den Mut dazu, wenn wir jetzt gemeinsam miteinander bekennen: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit wollen wir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.